Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Gebhardt über Immobilien und das wahre Leben.
So, heute im Real Hope Talk ein guter Freund von mir, Rupert Wild von der White Communications. Ich glaube, keiner aus meinem gesamten Bekanntenkreis und den ich überhaupt kenne, kennt sich besser mit Luxusmarken aus, betreut Luxusmarken, hat gefühlt auch schon immer Luxusmarken betreut. Und wir wollen heute ein bisschen über die bunte Markenwelt sprechen. Rupert, schön, dass du da bist. Rupert, okay. Hast du mein Intro gehört?
Ja, natürlich.
Okay, also pass auf, wir nehmen jetzt mein Intro. Es wird geschnitten. Ja, okay. Jetzt das dritte MacBook, das 12. Bluetooth-Verbindung. Wir sind jetzt online. Rupert, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Gregor. Und wie du sagst, wir kennen uns ja wirklich schon lange. Und ich weiß gar nicht, wie lange ist das denn her? 20 Jahre mindestens, dass wir uns da getroffen haben. Da waren wir in München.
Ja, pass auf, es ist länger her. Es ist 21 Jahre her. Es war 2004. Wir waren jung und wir sahen wirklich spitzenmäßig aus. Also,
wir sehen immer noch gut aus.
Du sag mal, Rupert.
Besser, wie Wein, weißt du, wie Rotwein, je älter, umso besser.
Du sag mal, ich hab nie wirklich darüber mir Gedanken darüber gemacht, so Geburtstag und all so eine Sachen. Jetzt habe ich gerade gesehen, sag mal, bist du in Großbritannien geboren?
Nee.
Wer ist denn?
In Ulm.
Aber weißt du, was ganz geil ist? Ich habe hier gesagt, hier sag mir mal was zum Geburtsdings und hier, wann Rupert geboren ist und so. Da sagt er mir 30. August.
Das stimmt, ja.
In Großbritannien.
Das stimmt dabei.
Pass auf, in Großbritannien, zog aber bereits im Teenageralter nach Europa, später in die USA.
ChatGPT halluziniert.
Mensch, Rupert, du bist voll der International und jetzt musst du mir sagen, du bist in Ulm geboren.
Aber, ja, genau.
Okay, aber,
in Ulm an der Donau.
Pass auf, aber stimmt 1966?
Musst du das denn sagen? Das ist, ja, das stimmt.
Weißt du, warum das cool ist? Du bist ein Feuerpferd.
Ja, das ist richtig.
Genau, und das sind...
Habe ich auch schon im chinesischen Horoskop, meinst du?
Genau, und das sind besondere Menschen.
Habe ich auch nachgelesen. Genau.
Rupert, wir wollen heute mal ein bisschen über Marke sprechen. Du hast viele Marken betreut, du betreust immer noch viele Marken. Und als ich damals bei dir war, war Print immer noch ein großes Thema. Und auch Außenwerbung und all so eine Sachen, die man so Großplakate, das weiß ich noch, das hat sich ja nun jetzt in den letzten 21 Jahren, wie wir gerade festgestellt haben, verändert.
Ziemlich, ja.
Womit beschäftigen sich jetzt große Marken?
Ja, vielleicht erst nochmal, spulen wir nach vorne. Also ich habe die Agentur vor über 30 Jahren gegründet und am Anfang haben wir relativ unterschiedliche Branchen, auch viel IT gemacht, Software. Und du weißt, ich komme ja aus dem Radiobereich. Ich hatte viele Kunden auch am Anfang aus TV und Radio. Beispielsweise Deutsche Sportfernsehen, Pro7, so die Radio Charivari, Antenne Bayern, also verschiedene Medienunternehmen hatte ich als Kunden und so. Vor gut 20 Jahren ist es mit Bulgari losgegangen. Wir haben wir hatten die angeschrieben und die haben uns eingeladen für ein Gespräch. Da war ich in Neuchâtel und irgendwie hat es gematcht. Wir haben dann Bulgari als Kunden bekommen mit dem Schmuck und auch mit den Uhren. Später kam Parfum dazu. Und ich habe das Ganze dann damals für die sortiert, das ganze Marketing, alles, was sie gemacht haben, von PR, Buchungen, also Mediaplanung, Events, das habe ich mir alles angeschaut, habe das strukturiert für die und ja, wir haben dann auch präsentiert in Rom beim Chef, bei Herrn Trapani damals und der hat uns dann tatsächlich, ich habe einen Budgetvorschlag gemacht, der war deutlich über dem, was die bisher an Budget hatten für den Dachraum, also wir waren für Deutschland, Österreich, Schweiz zuständig. Hat er dann zugesagt, also aber wir sollen keinen Blödsinn machen. Und ich habe damals halt mit dem Deutschland-Chef haben wir das dann umgesetzt und das hat recht gut funktioniert. Die haben uns Also der Deutschlandchef ist dann später zu Prada gegangen und nochmal später zu Gucci, der hat uns jeweils mitgenommen. Und so ist das, bei mir das Luxusportfolio entstanden mit den ganzen Luxury-Brands. Ich habe fast für alle schon gearbeitet und arbeite noch. Wenn man die Maximilianstraße hier in München hochläuft, Panerai, Pomellato, Armani, Dior, also wirklich, du weißt es ja.
Rimowa.
Und Rimowa, ja, das war eigentlich mein Lieblingscase, aber da kann ich gern später nochmal.
Das machen wir später, weil da sind, glaube ich, zwei Parallelen passiert, auch mit Bulgari, oder? Dass die an LVMH verkauft worden sind.
Richtig, ja, leider, leider. Das heißt, leider, für die war es natürlich gut. Muss man sehen, wie es weitergeht. Ich bin ja da ein bisschen skeptisch immer bei den Luxusgruppen, wenn die Geschäftsführer oder die Manager nur ein paar Jahre auf einer Marke sind und kurzfristige Erfolge liefern müssen, sehe ich schon, dass in der Markenführung vielleicht der ein oder andere Job hätte besser gemacht werden können. Aber die wollen natürlich eine gute Performance innerhalb des Konzerns hinlegen. Und ja, vielleicht sind da manchmal Fehlentscheidungen dabei. I don't know. Ich will da nicht zu tief rein. Gehen aber über Rimowa sprechen wir gleich nochmal, weil das ist eigentlich so mein Lieblingscase bisher in meiner Karriere. Aber du hast gefragt wegen Mediennutzung, beziehungsweise wie sich unsere Branche verändert hat, wissen wir alle. Also Print, die schönen Magazine von Vogue über GQ waren natürlich extrem im Fokus, stark umworben. Jeder wollte irgendwo PR dort drin bekommen und sich das auch ein Stück durch gute Anzeigenwerbung eingekauft. Aber wenn wir uns zurückerinnern in der Vogue beispielsweise, da hat ja die Vogue entschieden, wer die erste Doppelseite im Heft ist, wer die nächste Doppelseite im Heft ist von Anzeigenkunden. Und ja, heute ist es natürlich ganz anders. Print lebt noch und hat auch ein kleines Revival, stelle ich fest, im Moment. Aber Paid Social ist natürlich, da ist das ganze Budget hingegangen und Influencer Marketing. Das sind so die beiden großen Themen, die wir als Agentur jetzt natürlich gut spielen müssen für unsere Kunden. Und Out of Home ist auch immer noch ziemlich wichtig, weil nur noch digital funktioniert eben auch nicht. Und hin und wieder kriegen wir auch wieder oder kämpfen wir für Printbudgets, weil es immer noch relevant ist. Also so mal ganz grob gesagt jetzt.
Du, ich muss sagen, also ich gucke auch immer gerne trotzdem noch Print. Also ich habe jetzt das Einzige, was ich wirklich als festes Print abonniert habe, ist die AD. Aber egal, wenn ich irgendwo am Flughafen bin oder so, ich schnapp mir schon gerne mal eine Gala, eine bunte und pfeife mir die Sachen einfach rein. Oder es gibt hier bei uns, weil mein Schwerpunkt ist ja Immobilien, es gibt den Streifzug, ich weiß nicht, ob du das Magazin kennst, das finde ich auch immer so sehr, ich nenne es immer so mein Architekturporno, weil du hast halt sehr viele coole, bunte Seiten, neue Ideen, also ich sehe Print so als Ideengeber und Print archiviere ich halt auch, weißt du, ich hebe mir die Sachen auf und nehme sie mir immer wieder hin. Das hast du natürlich, finde ich, jetzt in diesem ganzen Online-Medium nicht so.
Absolut. Und ich meine, so eine Vogue irgendwie als Coffee Table, nicht Book, aber Magazin irgendwo zu Hause oder im Büro auszulegen, sieht auch immer noch gut aus. Und ich blätter sie auch immer noch gerne durch. Wir kriegen die ja hier zugeschickt von den Verlagen. Macht schon Spaß. Aber wenn ich zum Beispiel an meine Tochter denke oder meinen Sohn, schwierig. Also die sind nur noch am Handy natürlich. Bei Social Media und da holst du natürlich heute deine Zielgruppe ab, auf jeden Fall.
Das glaube ich auch. Mir geht es nur oft zu schnell. Also ich habe wirklich, unser ganzer Esstisch ist voll mit irgendwelchen Magazinen oder auch Zeitungen. Ich habe jetzt hier auch den Kitzbüheler Anzeiger wieder abonniert. Den kannst du zwar online lesen, aber so gerade wieder dieses Thema ein bisschen Haptik hinsetzen, so ein bisschen Kaffee. Digital Detox, weißt du. Darum, weil du sagst, Print ist nicht tot, ich glaube auch, das wird auch nicht tot sein. Also,
Mai, klar, ich hoffe es natürlich. Ich habe neulich mit einem gesprochen. Es war sehr, sehr krass, was er gesagt hat. So, Print liegt auf der Intensivstation und kommt auch nicht mehr raus. Ist was Wahres dran, aber ich sehe es nach wie vor schon so, dass wenn du weißt, wie ich arbeite, ich habe es dir mal erzählt, wir schauen ja intensiv immer in die Analysen und ich arbeite gern mit den Sinusmilieus und da werden die Zielgruppen geclustert nach Lifestyle-Milieus von der Unterschicht über die Mittelschicht zur Oberschicht. Und für uns ist natürlich die Oberschicht für die Luxusmarken spannend, aber da gehst du halt von sehr konservativen Lebenswelten, oder Lebenslayouts, die die Menschen dort leben, in dem etablierten Milieu heißt es, bis hin zu einem sehr Avantgarde, gesteuerten, modernen Milieu. Und da gibt es verschiedene Abstufungen dazwischen. Dieses extrovertiertere Milieu, die modernen Performer, die lieben natürlich Marken, die lieben digital, die lieben große Logos. Aber wenn du wieder eher an die konservative Zielgruppe denkst, das Schöne bei den Sinusmilieus, du siehst auch, welche Medien die nutzen. Und da ist natürlich Print nach wie vor noch echt ein Thema. Also die lesen eine Sonntagszeitung, die lesen so wie du eine AD und so weiter, das ist dort abgefragt, wohingegen der moderne Performer, der so ganz digital eingestellt ist, kaum noch über Print zu erreichen ist. Den kriegst du da natürlich digital, aber auch der ist viel unterwegs mit Out-of-Home-Werbung. Deshalb ist das Instrument halt spannend. Und wenn du jetzt an Marken denkst wie Gucci, dann sind die halt eher auf der moderneren Performer-Seite als vielleicht konservativ. Da passen dann eher andere Marken dazu. Die leben ja auch ein bisschen ruhigeres Leben. Ich habe da mal ein Beispiel. Wir alle kennen vielleicht, oder man hat viel gelesen über die Albrecht-Brüder von
Ja.
Aldi. Die sind halt sehr zurückgezogen. Die wollen nicht in den Medien sein. Und die haben halt einen ganz anderen Lebensstil und kommen auch eher vielleicht Understatement daher. Ich glaube, man würde oder ich kenne ja persönlich auch den Erwin Müller von Drogerie Müller. Die leben auch natürlich ein Leben, haben eine Yacht oder dicke Autos, aber die würden nie wie Flavio Briatore, der ist gleiches Alter, ungefähr gleiches Einkommen. Der liebt es halt in Saint-Tropez mit seiner Yacht im alten Hafen zu sein, Party auf dem Boot und der rote Ferrari vielleicht
Und den Billionaires Club.
davor geparkt. Und im Billionaires Club, genau, in Sardinien feiern. Aber es gibt eben verschiedene Abstufungen, wie gesagt, und nach wie vor ist Print absolut ein Thema. Also ein Handelsblatt oder whatever ist halt einfach auch als Zeitung immer noch gern gelesen, nicht nur digital.
Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wirklich genau, wen du da erreichen willst und womit. Also wenn wir jetzt von Marken reden, gerade so Gucci oder auch vielleicht Louis Vuitton und diese ganzen Sachen, was mich so ein bisschen nervt, ist, dass das so eine. Früher war Gucci und Louis Vuitton echt so eine besondere Marke. Die hatten besondere Menschen, ja. Und mittlerweile rutscht es in so eine. Ja, in so einem Proletenbrand ab. Ich weiß gar nicht, wie ich das besonders ausdrücken soll. Du weißt, was ich meine, oder? Also,
Ist gemein,
ja.
Proleten brennen nicht.
Nein, jetzt nicht vielleicht, aber du weißt, plötzlich ist das so das Must-Have wo Leute früher gesagt hätten, interessiert mich ein Scheiß. Plötzlich brauchen die dann eine Gucci-Handtasche und die wildesten Rapper laufen nur noch mit Louis Vuitton rum dann denke ich mir auch immer, weißt du, wenn ich mir nicht wie die Werbung zum Beispiel, ich kann, weil das ist mir besonders aufgefallen, dann siehst du da immer nur so ganz junge, coole Menschen, Mann, Frau. Aber dann, wenn du dann die Preise anguckst, dann denkst du immer, okay, der Typ auf dem Bild ist jetzt 19 Jahre alt, ein ziemlich smarter Scheißer, der trägt ein komplettes Outfit für 30.000 Euro. Wie soll das funktionieren? Warum macht man das so? Warum ist das so?
Ja, das ist ja das, was ich vorher meinte mit der Markenführung. Das ist nicht so einfach. Die Zeiten haben sich da wirklich gedreht und die Zusammenarbeit mit Influencern beispielsweise muss man sich auch gut überlegen, mit wem arbeite ich. Aber es ist auch markenabhängig. Gucci zum Beispiel ist natürlich sehr demonstrativ, ja, sagen wir da demonstrativer Luxus. Also es ist laut, es ist sehr sexy. Das passt nicht jedem. Wohingegen dann Hermès wieder ganz eine andere DNA hat und die auch lebt und markentechnisch auch ziemlich gut durchhält, dabei zu bleiben. Ich meine, am Ende des Tages geht es auch, was du ansprichst, so ein bisschen um Value for Money. Irgendwie fragen sich auch viele, ist es denn das wert, irgendwo einen Sneaker jetzt von Gucci für x Euro zu kaufen? Wenn ich mir anschaue, irgendwelche Sakkos oder Shirts, die einfach aus Baumwolle sind und es steht halt eine Marke drauf und teuer verkauft wird, ist es mir das wert? Und aber ich habe deine Frage noch nicht ganz beantwortet. Ich wollte nur ganz kurz nochmal so ein bisschen auch auf den Trend eingehen. Quiet Luxury kommt mehr und mehr. Also wenn jemand Geld hat, ist halt die Qualität einfach auch ein großes Thema. Die richtige Qualität, Personalisierung ist ein großes Thema. Sustainable Produktion und Herstellung ist ein großes Thema. Das sagen natürlich alle, dass die das machen. Sie machen es auch. Aber so Gucci positioniert sich halt im Moment komplett anders und kämpft ja auch. Wir haben ja alle gelesen, dass da die Umsätze extrem eingebrochen sind bei der Marke. Und die kämpfen einfach da, zu viele Marken kämpfen da um Platz im Kopf der Verbraucher. Und manche sind dann plötzlich austauschbar, selbst eine Luxusmarke, und verkaufen dann weniger. Aber ja, dein Beispiel ist natürlich schwer jetzt irgendwie zu fassen oder zu beantworten, dass so ein junger Scheißer, wie du gesagt hast, irgendwie Klamotten anhat für 30.000 Euro.
Ja, es ist schwierig, weil das ist, weißt du, was so gerade immer so suggeriert wird, dass die wollen ja alle irgendwelche YouTube, Instagram oder Influencer-Stars werden und dass du damit wahnsinnig viel Geld verdienen kannst. Das ist natürlich gefährlich, weil es verdienen einige wirklich viel Geld damit. Kann man neidlos anerkennen.
Influencer
meine ich jetzt, genau. Viele versuchen es und scheitern. Das macht ja auch was mit einem, weißt du, weil dieses Haschen nach Likes und wenn du die dann nicht bekommst und so, da geht ja wahnsinnig viel los. Glaubst du, dass Luxusmarken auch irgendwann mal so eine Zwei-Marken-Strategie fahren? Also das heißt jetzt so wie jetzt große Autokonzerne, die jetzt zum Beispiel ein Rolls-Royce im Portfolio haben, aber auch ein 1er BMW, dass es da jetzt auch separate Schienen geben wird? Bleiben wir mal bei Gucci.
Nein, gab es ja schon immer, wenn du an Armani denkst, Armani und Emporio Armani. Oder denk an Ralph Lauren und Polo. Also es gibt es schon. Also es ist schon da, diese Zwei-Marken-Strategie. Dolce & Gabbana hatte das ja auch mit D&G. Die haben sie ja aufgehört. Oder Prada und Miu Miu ähnlich. Ja, es ist ja auch Prada, die ursprüngliche Hauptmarke, und Miu Miu war dann eher für kleineren Geldbeutel oder etwas kleineren Geldbeutel und jüngere Zielgruppen vielleicht gedacht oder ein bisschen eine andere Ausrichtung von der Kollektion. Also die Strategie ist schon da. Es ist nur nicht ganz einfach, zwei Marken natürlich zu führen. Und deshalb Dolce & Gabbana hat D&G und D&G dann aufgegeben. Aber grundsätzlich, ja, warum nicht? Ich meine, Armani hält es ja ganz gut durch mit Armani und gibt ja auch noch Armani Privé und dann eben Emporio Armani. Da gibt es ja sogar drei.
Was ich ganz cool fand, war dieses so mit anderen Brands sich kombinieren. Also diese Gucci-Schiene mit Adidas und so, die fand ich echt sehr, sehr lässig.
Ja, oder was auch Louis Vuitton-Konzern macht mit Rimowa
ja.
Und Supreme oder Rimowa und Dior, gibt es ja auch einen Koffer. Ist ganz spannend, stimmt. Also da können die sich gegenseitig natürlich hochschaukeln.
Ich bin ja so ein großer Birkenstock-Fan, deshalb sind ja auch wieder gekauft worden.
Ja, ich weiß. Also Birkenstock, mich wirst du nie im Birkenstock sehen. Also, da muss ich immer an Lagerfeld denken, wenn du eine Jogginghose trägst, hast du irgendwie...
Die Kontrolle verloren, so in dem Moment. Ja, genau.
Die Kontrolle über dein
genau,
Leben.
Ja, verloren. Ja. Wobei ich muss ehrlich sagen.
Also, um Gottes Willen,
ich. Nein, nur ich verstehe das total. Also, wenn ich meinen Vater, Gott hab ihn selig, der hätte sich auch nie einen Birkenstock angezogen. Aber mittlerweile ist ja, also, ich trage die Dinger wirklich sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich habe 8 Paar oder so.
Ich habe ihn ja mal getroffen, apropos Karl Lagerfeld. Wir haben ja für seine eigenen Labels gearbeitet. Wir haben ja für Tommy Hilfiger, Calvin Klein in der Gruppe gearbeitet und die hatten auch eine Kooperation mit Karl Lagerfeld für seine eigenen Labels, Karl Lagerfeld Collection.
Ja.
Die durften wir betreuen, sogar weltweit. haben wir da die ganze Mediaplanung gemacht. Und in Paris habe ich ihn getroffen und später auch, ich durfte ja mal zu Bambi gehen. Oh. Da war er auch und ist dann früher gegangen und ich mit meiner Frau, mit Brigitte auch, sind auch ein bisschen früher, sind wir so zum Ausgang gelaufen, dann hat er sich umgedreht und dann bin ich so hin und dann meinte er, wir kennen uns doch. Also er hat sich ja erinnert, wir haben uns in Paris im Showroom kurz getroffen.
Ja, toller Mann. Ich weiß nicht, wie der beruflich war. Ich höre immer gerne so seine Lebensweisheiten, die es immer wieder gibt oder wenn er in Talkshows war und so. Ich fand ihn echt einen guten Typen.
Du, der war... Ich fand ihn sehr entspannt. Also ich habe ja auch so ein bisschen mit dem Team zu tun gehabt, mit Caroline Lebar, das war so seine rechte Hand, oder Caroline Franier. ich bin ins Büro gekommen, da stand an ihrer Tür Caroline Lebar, Lebar ist ihr Nachname, und dann hat er so mit seiner Schrift irgendwie so ein Pappschild hingeklebt, Caroline Lebar au Chocolat, also weißt du, der Riegel Schokolade. Ich weiß nicht, er war wirklich, ich glaube, er war einfach auch als Chef irgendwie.
Ich glaube, du musst auch ein Stück weit virtuos sein, um das zu machen. Also langweilig kommt man da nicht weiter. Ich hatte neulich die Diskussion mit meiner Frau, weil ich hab was gehört, irgendwie so, die meisten Leute wollen nicht Schauspieler werden, sondern berühmt. Und das ist ja so ein Unterschied. Und dann haben wir auch ab und zu so diese Diskussion, wenn sie irgendwas wieder sieht und dann so, oh, guck mal, die sind schon wieder da und die sind da und dann sind die hier schon wieder auf der ganzen Welt und da und so. Dann sage ich, ey, ich würde...
Instagram, TikTok, oder?
Ja, also sie guckt immer nur ein bisschen bei Instagram. Sie hat nicht mal da ein eigenes Profil. Und aber dann sage ich, ich würde kotzen, wenn ich die ganze Zeit aus dem Koffer Bussi, Schnicki, Schnacki rauf und runter und das ist doch nicht echt. Also Mykonos, Club, nächstes Ding Ibiza, dann hier. Also das wäre für mich der pure Stress.
Ja, ja. Und, ja, klar. Ich meine, wer so leben möchte und Spaß dran hat, ist doch okay. Ich meine, letzten Endes, wir nutzen das ja als Agentur auch. Wir arbeiten ja viel mit Influencern zusammen, aber eben auch strategisch, mit strategischem Hintergrund. Wir haben für eine Automarke, eine Luxusautomarke, haben wir eingeladen, das neue Fahrzeug auf einer Rennstrecke mal zu testen. Und dann haben wir eben nicht die bekannten Lifestyle-Influencer genommen, sondern wir haben wirklich geguckt, wer hat da auch eine Relevanz und ist authentisch. Und sowas funktioniert schon. Also
gerade, genau, finde ich auch mal, das muss immer so absolut authentisch sein. Du kannst nicht nur, weil jemand eine wahnsinnige Reichweite hat, weißt du, eine Pamela Reif würde ich jetzt nicht nehmen für eine Automarke. Die würde ich eher Sport...
Du hängst vom Thema ab auch wieder, weißt du, aber das kann man so pauschal alles nicht sagen, wenn wir... Ich muss immer ein bisschen erzählen, wie wir halt arbeiten, dass es nicht so irgendwie aus dem Bauch raus ist. Wir machen das halt wirklich strategisch und schauen, wer passt denn zur DNA von der Marke und so. Ich will jetzt auch nicht langweilig werden mit viel Theorie, wie wir arbeiten. Aber
nutzt ihr schon viel KI jetzt so, dass ihr KI als Sparringspartner nehmt?
Wir arbeiten eigentlich alle mit ChatGPT natürlich mittlerweile und müssen halt aufpassen, dass unsere Texte oder so, dass das nicht man spürt es ja teilweise auch, wenn du einen Text liest, finde ich.
Man spürt.
Wenn man viel damit arbeitet. Spürt man schon, ob es echt ist. Ich habe ja hier bei mir im Büro den José Retondo Vega auch, der war früher Chefredakteur bei der GQ, der kämpft ja dafür, dass eben, er ist Journalist natürlich, gegen diesen KI-Einheitsbrei, der da gerade rauskommt. Das ist sicher eine Hilfe, man muss allerdings aufpassen, wie gesagt, wo es spannend wird mit KI im Luxussegment oder überhaupt, ist natürlich Daten auswerten, schneller geht's nicht. Du kriegst halt, ich meine, es wird ja heute schon genutzt, auf dem iPad oder auf dem Handy bei den Verkäufern in den Stores. Wenn die nach deinem Namen fragen und gucken, dann sehen die, was hast du gekauft und was könnte dir gefallen. Da kommen schon Vorschläge und auch natürlich, was dir digital auf der Webseite vielleicht gezeigt wird oder zugeschickt wird per E-Mail, wenn du den Newsletter abonniert hast. Da lernt die KI, wertet in Millisekunden oder schneller aus und da ist es unschlagbar. Also in dem Datenbereich, da werden wir noch viel erleben. Und auch jetzt schon, wenn du Bilder erstellst, ich mache ja gerade diese Masterclass, ja. Das ist so aus meinem Buch entstanden, und wollte einen Post auf Instagram machen, habe gesagt, erstell mir doch bitte mit meinem Foto einen Post zu dem Thema Masterclass, der zu dem Text passt, und habe den Text dann umgeschrieben. Dann hat er mein Foto aber wirklich ein bisschen verunstaltet. Mein Sohn hat gesagt, das bist doch nicht du, das kannst du doch nicht posten. Dann sage ich, ja, ich habe jetzt nichts anderes, ich nehme das jetzt. Aber da ist genau, weißt du, da fängt es halt an, wo du sagst, naja,
wobei das ist, das da muss ich ChatGPT in Schutz nehmen, die dürfen nicht dein Foto nehmen. Das ist das Lustige. Ach so. Das ist, dass die dürfen keine Originalbilder nehmen. Die müssen verfremden. Ich habe das nämlich, ist mir auch aufgefallen, weil ich wollte auch, nimm ein Bild von mir und setz mich auf den Times Square. Dann setzt da einen mit einer Brille auf den Times Square, sieht ganz cool aus, aber das bin nicht ich. Die dürfen keine Originalbilder benutzen. Aber du, egal, okay, aber ich muss sagen, was ich meine, wir sind natürlich jetzt gerade total am Anfang. Also jetzt merken wir gerade noch, dass wir dort einen Text von dir zurückbekommen. Oh, hallo Herr Gebhardt, Sie sind ja total nett und bla bla bla, schön und so. Also das merkt man noch. Ich glaube, das vergeht ganz, ganz wenig Zeit, dann merken wir gar nichts mehr. Weil du kannst dem zum Beispiel, ich hab ChatGPT mein Buch lesen lassen. Das hat ganz genau gedauert, gefühlt 60 Sekunden. Danach hatte der mein gesamtes Buch gelesen. Dann habe ich gesagt, dieser Stil merken, und ich möchte bitte auch jetzt demnächst eine Fortsetzung schreiben. Ich schreibe die wieder selber, aber ich wollte den einfach mal triggern. Und dann hat der mir plötzlich ein Vorwort rausgehauen, was eine absolute Sensation war und wirklich genau so Berliner Schnauze, bam, bam, bam. Also es war echt cool. Und wenn du ChatGPT jetzt durch deine gesamten E-Mails durchrauschen lässt, dann weiß der, wie fängst du an mit Moin, Hallo, Huhu oder was auch immer, weißt du? Und das merkt er sich. Und das finde ich halt spannend. Und
ja, welchen Account hast du?
Ich habe diese Premium-Version. Aber du
ist es die für 22,90
genau,
oder was die kostet?
Oder? Aber
noch mal eine Stunde mehr.
Weißt du, was das Coole ist? Das musste ich jetzt erst lernen. Wenn du auf ChatGPT gehst, ja, und du bist oben drin, dann siehst du ChatGPT 4.0 oben. Wenn du das aber anklickst, dann hast du verschiedene Varianten von ChatGPT. Und wenn du die 0.3 nimmst oder die 0.4 Mini, dann kriegst du andere und noch bessere Sachen.
Ja, ja, das habe ich auch schon
gesehen. Okay, ja, das ist ganz cool. Ich habe Gott sei Dank Dominik in Dubai sitzen, der mich fitter macht. Also du musst ganz, ganz viel einfach machen und damit
dranbleiben.
Und dranbleiben.
Ja. Ja, wir versuchen jetzt bei uns in der Agentur halt einfach so Prozesse zu automatisieren über KI. Da sind wir gerade dran mit einem Partner, der uns da unterstützt, dass wir da irgendwie diese Handarbeit, weißt du, Reports erstellen oder was wirklich Zeit kostet oder Reichweiten und einfach diese Zahlen, die wir in den Reports wieder an unsere Kunden geben wollen, zusammensucht, dass das nicht mehr eine Person stundenlang zusammenbauen muss in der PowerPoint. Also das würde ich gern ändern und da holen wir uns gerade Hilfe.
Was du auch übrigens gut damit mal machen kannst, das wäre ja gerade bei dir auch, also gerade als Sparring benutze ich das immer gern. Du kannst, habe ich neulich ausprobiert, sagen, zum Beispiel, du hast jetzt die Marke, ich sag mal eine alte Marke Bulgari von dir. Und du schreibst rein, ich krieg von Bulgari ein Budget von 100.000 Euro. Ich soll das in 3 Monaten ausgeben und erzählst dann einfach genau was, wo, wie. Wie würdest du das machen? Und dann macht er dir einen komplett Mediaplan, ob der jetzt gut ist oder nicht. Das kannst ja du beurteilen, ich kann es ja nicht beurteilen. Aber also als Sparring, weil der hat sogar gesagt, weil ich habe das gemacht mit 10.000 Euro. Da hat er gesagt, ich würde so und so viel in Facebook, so und so viel in Instagram, dann würde ich noch ein bisschen TikTok und dies und das. Und dann hat er gesagt, aber halt noch 2 zurück. Und den Kanal, der am besten läuft, da investieren wir nach. Und so, also so,
Aber Idee, klar, gut. Ja.
Und das ist so, das macht es, glaube ich, jetzt zukünftig echt einfacher, um zu gucken. Also ich frage das auch, ich benutze das sogar mittlerweile, wenn ich jetzt mit jemandem einen Termin habe, dann beschreibe ich diese Person und erzähle ein bisschen was darüber und frage ChatGPT, mit welcher Strategie ich am besten mit der Person spreche. Das ist nur so als Idee, ja, das ist jetzt nichts, was man braucht. Das ist
wirklich cool.
Aber
wirklich cool. Und er erinnert sich ja auch, und das ist wirklich, also echt stark. Ich habe übrigens mein Buch, das Skript, auch hochgeladen, damit er weiß, wie ich denke. Ich habe es ja vor ChatGPT geschrieben. Es kam dann gerade neu raus. Ich habe in meinem Buch noch eine Seite drin, was sagt ChatGPT zu Luxus, und habe das dann original, was er mir ausgespuckt hat, dann abgedruckt.
Super.
Und ich habe auch schon, weil ich plane eben auch ein zweites Buch, noch eins nachzulegen. Ich habe jetzt auch einen Kontakt zu einem Verlag, der den chinesischen Markt, da laufen solche Bücher gerade zum Thema Luxus wohl ziemlich gut. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass da Bücher auch so gut funktionieren in China. Ich dachte, das ist alles super digital, aber das ist wirklich ein großer Markt dort. Hab dann gesagt, mach mir doch eine Gliederung für ein neues Buch und so weiter, und hab dann so Kapitel mal gestartet, also die mal ausformulieren, und das hat mir überhaupt nicht gefallen bis jetzt. Also das ist schon, wie du sagst, man muss es eigentlich, glaube ich, so ein Buch ist ja auch was sehr Persönliches. Voll. Ich glaube, da kommst du im Moment zumindest nicht drum rum, sozusagen das echt dich hinzusetzen und zu schreiben. Ansonsten glaube ich, ist es unlesbar. Nee,
das ist, also oder das darf, nicht, weißt du, man merkt
nicht
ja
die
auch.
Aussagen, die du wirklich geben willst.
Wir wollen ja auch nicht schummeln oder so. Wir wollen ja auch wirklich, dass da Arbeit und Herzblut drin ist. Also ich habe das mit meinem Buch, ich benutze das einfach eher so als
aber ich
als
weiß Personal es nicht, schummeln finde ich nicht.
Nee, aber weißt du, das ist genau. Ja so, du kriegst halt, weißt du, ich habe ja auch mein Buch geschrieben, und ich habe da echt fast 2,5 Jahre dran gesessen und immer wieder nach und immer wieder nochmal gedreht und nochmal gelesen und überworfen und so. Also das ist ja mit mir gewachsen. Und mit ChatGPT würde ich mir vorstellen, kriege ich so ein Ding wahrscheinlich in 2-3 Monaten hin. Nur dieses extreme Reindenken nochmal und rübergehen.
Eine Seele.
Und diese Seele, genau, das ist es wahrscheinlich, wovor ich ein bisschen Angst hätte. Ich benutze ChatGPT einfach so als Personal Assistant. Bei mir ist ChatGPT ja weiblich.
Bei mir die Stimme ja auch. Aber ich habe ihn Jarvis genannt.
Und,
kennst du Jarvis?
Ja, nee, Jarvis?
Iron Man.
Okay.
Kennst du?
Ja, klar. Nee, also das ist zumindest. Ich finde das spannend, ich bleibe da auf jeden Fall dran. Auch das ganze Thema Video beschäftigen wir uns gerade sehr viel. Ich erzähle dir nachher noch mal kurz eine neue Idee da, die pitche ich dir außerhalb des Podcasts. Du, Robert, du weißt ja hier, Real Hope Talk ist ja auch ein Stückchen was mit Immobilien. Ich sage immer zu meinen Gästen, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde, also wenn du machen könntest wirklich, was du willst, wie würde deine Traumimmobilie aussehen und wo wäre sie eventuell?
Also meine Traumimmobilie wäre in Cannes.
Ja.
Kein eigenes Haus, zu viel Arbeit, aber eine richtig coole Wohnung mit einer schönen Terrasse dazu. Große Wohnung in einer schönen Ecke in Cannes. Meerblick natürlich. Spa oder sowas im Haus, Tiefgarage, damit ich da irgendwie nicht irgendwie in den engen Gassen irgendwo jeden Abend einen Parkplatz finden muss oder jeden Tag. Ja, so diese Richtung.
Ja, Wohnung oder Penthouse?
Penthouse.
Also schon?
Nee, schon schön, natürlich, klar.
Natürlich. Ich habe übrigens, ich hab so ein bisschen neu so eine Frage, die ist mir neulich bei so einem Seminar aufgefallen, gekommen. Da hieß es, wenn du nur noch einmal in deinem Leben wählen dürftest, wo du wohnst, was würdest du nehmen?
Uiuiui. Also, du weißt, ich bin ja in München. Ich finde München schon ziemlich cool. Du hast alles, du bist schnell am Meer, du hast die Seen drumherum, du hast dann die Biergärten, du hast tolle Läden, eine schöne Innenstadt. Meine Freunde sind hier. Also München wäre schon Meine Wahl, ich war neulich in Kalifornien. LA ist auch schön, aber ist so riesig. Und wenn, dann musst du da in Bel Air wohnen, glaube ich, so wie Philipp Plein irgendwie, der baut ja da gerade oder hat gebaut, schon
Ja.
fertig. Ich würde es als Zweitwohnsitz nehmen. Ich würde dann pendeln. Ich bin mit München echt happy, ehrlich gesagt.
Also ich muss sagen, ich bin ja auch jetzt schon länger weg aus Berlin, als ich da gewohnt hatte. Ich bin ja 94 weggegangen. Ich glaube, du hattest 2 Jahre vorher deine Agentur gegründet, wenn ich das richtig gelesen habe. Nee, ich bin so ein bisschen entwurzelt,
Genau.
muss ich sagen. Ich war sehr Berlin früher vor Mauerfall. Nach dem Mauerfall war ich nicht mehr so Team Berlin und bin jetzt auch ehrlich gesagt jetzt null Team Berlin. München, hast vollkommen recht, liebe ich auch sehr. Ich liebe allerdings auch sehr Mallorca. Ja, und jetzt so für schnell und unkompliziert mag ich ganz gern jetzt auch ein bisschen Dubai. Aber ich sage immer, das ist so eine gewisse Hassliebe.
Ja, Dubai habe ich mir wirklich mal überlegt. Ich meine, man kommt ja nicht drumherum, beschäftigt sich mit Immobilien in Dubai natürlich. Ich habe mir auch ein paar Sachen angeschaut mit der Damark. Ich war da im Showroom. Aber wenn es dann dazu kommt, dass du sagst, da richtig zu leben und vielleicht sogar, ich habe mich auch aus steuerlichen Gründen mal damit beschäftigt, ob es Sinn machen würde, irgendwie alles nach Dubai, null Steuern oder viel weniger Steuern zu zahlen. Aber bin dann wieder einfach davon weggekommen. Aber ich fahre auch gerne hin. Ich mag es einfach. Du hast alles, hast ein Meer, hast immer schönes Wetter, meistens.
Nee, das
Bis auf ein
stimmt.
paar Überschwemmungen vielleicht im Jahr. Aber ganz viel unternehmen. Da gibt es Restaurants, es gibt Clubs, es gibt einfach alles. Es ist Wassersport, sogar Skifahren kannst du.
Ja,
Dort
das
war ich
stimmt, du,
auch
das
schon.
stimmt.
Sehr
Aber ich muss
witzig.
sagen, ich würde niemals, das finde ich immer den falschen Ansatz, nur wegen der Steuer irgendwo weggehen, wo es mir gefällt. Man sollte einfach da Steuern zahlen, wo man sich wirklich wohlfühlt. Und ich glaube, wir sind alle schlau genug, als dass wir hochbezahlte Spezialisten an unserer Seite haben, die dafür sorgen, dass wir steueroptimiert durch dieses Leben kommen. Na, sagen wir es mal so.
Ja.
Und
Genau, ich habe da auch wirklich mit meinem Steuerberater und mit meinem Anwalt drüber gesprochen und mein Anwalt insbesondere sagt, naja, klar ist Steuersparen relevant, aber da musst du so ein großes Rad drehen, dass es sich lohnt, Leute wie mich oder einen internationalen Steuerberater zu beschäftigen, weil wir kosten dann auch Geld und das muss sich halt unterm Strich rechnen. Wenn du es machst, dann musst du es richtig machen, sonst holt dich das irgendwann mal ein und das kostet halt richtig Geld, das irgendwie beratungstechnisch noch zu überwachen sozusagen.
aber
Und da
Rupert,
gibt es
wir
Spezialisten,
machen
die
es einfach so,
und
wenn wir in
das
20 Jahren in Ruhestand gehen, weißt du, weil so lange müssen wir ja leider noch arbeiten, dann überlegen wir uns halt einfach, wo wir dann hingehen.
Ich bleibe in München und genieße schöne Urlaube in geilen Hotels. Ich brauche auch nichts Eigenes irgendwo, macht nur Arbeit.
Genau, apropos
So, so
Hotels.
ist es, so ist es bei mir. Ich will jetzt nicht gegen Investment, gegen Investment in Dubai sprechen. Das kann ja auch
Nein, überhaupt
wirklich
nicht. Nein,
spannend
das
sein
hat, du,
und
das
man kann
ist,
Geld verdienen.
also ich nehm Dubai rein als Investmentthema. Ich habe da eine Firma, ich habe da auch schon ein bisschen was gekauft. Das ist für mich ein spannendes Pflaster. Möchte ich dort fest wohnen? Nein, auf gar keinen Fall. Möchte ich da ab und zu rüberfliegen? Klar, super, alles perfekt. Ich versuche einfach, weißt du,
Ja,
ich
so
wohne ja
sieht
nun
man.
schon in der schönsten Ecke mit hier der Welt, da in Tirol. Habe ich ja das große Glück, dass ich da wohnen darf. Ich habe ein Büro in München. Ich bin gerne und viel auf Mallorca. Ich bin auch gerne und viel in Dubai. Ich habe irgendwie das Beste aus allen Welten. Gott sei Dank, da habe ich den Luxus,
Hört
dass ich
sich
das
gut an,
kann.
wirklich,
Und
Gregor, hast du super gemacht,
ja. Du,
wirklich.
ich versuche es. Also,
Ja.
ich versuche es. Aber apropos, weil wir ja gerade über Marken gesprochen haben, damals gab es es bei dir noch nicht. Du machst mittlerweile auch Hotels.
Genau, also wir haben zwei Hotels, die wir betreuen dürfen auf den Malediven. St. Regis, sehr, sehr schön. Und das JW Marriott auch sehr schön. Da war ich schon selber im Herbst letztes Jahr. Ist wirklich geil. Hast einen eigenen Butler, der kümmert sich zwar nicht nur um dich, der hat, glaube ich, vier Hotelgäste, die er betreut. Aber es war eine wunderschöne Zeit, wirklich. Du kannst total runterkommen und mir war es auch kein Moment langweilig, weil ich höre immer wieder, naja, auf so eine Insel, was kann man denn da machen? Also ich fand es mega. Das war wirklich
Also,
wunderschön.
nur dass ich es einmal gesagt habe, schöne Grüße von meiner Frau, wenn du noch Mystery Shopper brauchst für die Malediven. Das
Ja.
ist überhaupt kein Problem. Ich nehme auch einen weißen Handschuh mit, gucke ein bisschen, ob Staub ist, versuche einen guten Blick zu haben, mir alles aufzuschreiben. Ich würde jedes Spa-Produkt mit ausprobieren, um es dir dann zu sagen.
Ich schreibe es mir mal auf,
Genau,
Gregor, und komme
gute
auf euch
Idee. Gute
zurück.
Idee. Aber ich sag dir eins, also ich muss trotzdem irgendwann mal auf die Idee zurückkommen. Weißt du, das ist so, ich weiß ja, ich habe dir beim letzten Mal angesprochen, ich bin ja so ein riesengroßer Remova-Fan. Jetzt bist du nicht mehr Mr. Remova, ja? Jetzt kann ich also
Schade, ja.
nicht da nochmal auf dich zukommen, verdammt. Wobei du jetzt einen ziemlich guten
Aber
trotzdem.
Mr. Toomey,
Mr.
du
Tumi, ja,
kannst, wenn
genau.
du Toomey das gefällt. Nee, ist eine tolle Marke, Tumi auch. Ich meine, Remova, wir haben es ja eingangs gesagt, reden wir noch kurz drüber. Das war für mich einfach das genialste Projekt. Das war für mich so ein Hidden Champion in Deutschland. Wunderschönes Design von den Koffern mit den Rillen. Und wir haben dann Kontakt bekommen vor vielen Jahren mit der Marketingleiterin und auch mit dem Herrn Morschek, mit dem Inhaber. Und ich habe wieder durch Sinus und meine Analysen hat gesehen, dass der im Travel-Segment sehr stark mit anderen Marken halt konkurriert. Und wir haben ihm vorgeschlagen, die Positionierung raus, ein bisschen aus Travel hin zu Lifestyle, Fashion und Premium-Luxus zu gehen und haben da eine konsequente Strategie aufgebaut. Und ja, wir wissen alle, wie genial sich das entwickelt hat. Er hat ja dann, wann war es, 2016 an die LVMH verkauft oder 17?
Ja, ich glaube ja, 16, glaube
War
ich. Ja.
schade für uns, weil damals bei Bulgari, das war schon mal der Anfang, die wurden ja auch von LVMH gekauft und war es für uns leider weg. Und bei Remova war es dann genauso. Das ist, ich bin halt stolz, was wir da mit unserer Beratung in den 10 Jahren oder 11 Jahren, in denen wir zusammengearbeitet haben mit Remova, was wir mithelfen konnten, was wir aus der Marke machen konnten. Ja, es war so kleine Anekdote. Wir haben Anzeigen gebucht und irgendwann rief er mich an oder hat anrufen lassen, so rum über die Marketingdame, wir müssen alle Anzeigen stoppen, er kann nicht mehr liefern. Hat Lieferengpass, wunderbar. Das ist genau das, was Luxus eigentlich ausmacht. Schön Wartelisten schreiben
Verknappung.
und dann wenn er, genau, das war dann eine natürliche Verknappung durch seinen Produktionsprozess und das hat aber den Markt noch mehr angeheizt im positiven Sinne, ja, dass einfach Remova noch mehr begehrlich wurde
Wem gehörte denn
und
Remova oder
ja, hat wirklich
was war
Spaß
denn
gemacht.
Remova eigentlich damals? Ich habe das ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so genau, was.
Remova war schon immer eine deutsche Kofferfirma. Also ich habe witzigerweise, ich hatte einen Koffer aus ewigen Zeiten mal gekauft in einem kleinen Koffertaschenladen in München, weil mir das einfach gefallen hat. Und die haben uns angeschrieben, eigentlich sind die auf uns zugekommen, weil sie mitbekommen, dass wir Karl Lagerfeld betreuen, und zwar international, und dass sie da auch Bedarf hätten. Und so sind wir damals vor vielen, vielen Jahren ins Gespräch gekommen und haben dann eine kleine Kooperation zu Beginn gemacht, damals mit der InStyle, mit der Annette Weber, die war damals Chefredakteurin. Und die hatte die Idee, dass er einfach einen komplett weißen Koffer gerne hätte, so ein, weißt du, so ein In-Flight kleinen. Und da haben wir dann 50 Stück produziert, war 5-jähriges Jubiläum zu InStyle. Und das war das erste Projekt und dann ging es los. Am Schluss hatten wir wirklich ein sehr, sehr großes Media-Budget weltweit und auch Events und PR mit unterstützt. Shop-Eröffnungen in USA begleitet und so. Dadurch ist mein Büro in New York eigentlich entstanden, durch die Zusammenarbeit mit Remova,
Machen die das,
weil die ja expandiert haben und dahin.
machen die sowas, das jetzt alles eigentlich hausintern? Wenn ihr das nicht mehr habt, oder es geht, dann gehen die zu einer anderen Agentur.
Nee, die machen viel intern. Die machen viel intern. So Media-Einkauf, LVMH hat eine globale Media Buying Network. Die nutzen schon Agenturen, aber nicht mehr jetzt, sage ich mal, so einen kleinen Player wie uns in München, was Beratung und Markenführung betrifft, das machen die in-house. Und das war ja so mein Ding, mein Job damals bei Remova. Also mit der Marketingleiterin und dem Inhaber natürlich.
Mega.
Aber ich kann mich auch erinnern, weißt du, er war halt wirklich, ihm war es wahnsinnig wichtig, wenn irgendwas an seinem Koffer war und jemand ist in den Laden gekommen und wenn eine Rolle defekt war oder dieser Ausziehhenkel, das wurde halt sofort repariert. Das wurde jetzt ein bisschen zurückgefahren, wahrscheinlich aus Kostengründen bei der LVMH-Gruppe. Tumi hingegen sieht da wieder Potenzial und bietet da kompletten Service an, wenn irgendwas mit dem Koffer ist, wird das gleich repariert, ausgetauscht und entweder kannst du darauf warten sogar, wenn es eine kleinere Sache ist, wie eine Rolle wechseln oder so, oder du holst ihn halt in ein paar Tagen wieder
ab. Ich hatte mich jetzt auch mal gerade, weil ich das und, ja bei dir gesehen habe.
Aber
ja,
ganz kurz noch ein Ding, wir hatten eigentlich ein riesen Event geplant mit Jared Leto, der da war in New York bei der Shop-Eröffnung. Da war eine neue Kofferkollektion, sollte da präsentiert werden, also eigentlich zwei Kollektionen, eine davon war schon auch fertig und auch schon auf dem Weg dann nach New York, um sie im Laden auszustellen. Die hat er dann zurückgepfiffen, weil einfach die Qualität nicht gepasst hat. Er hat einfach gesagt, nee, ich gehe nicht mit einem halbfertigen Ding raus. Wir präsentieren nur die eine Kollektion und die andere, die wurde auch dann komplett eingestampft. Ja. Das war so ein Chrom, der hat wie so Chrom-Material gehabt, der Koffer. Und irgendwas, Kratzer oder whatever, hat ihm nicht gepasst. Er hat gesagt, nee, mach ich nicht. Stopp, weil das schadet mir, wenn ich so einen Koffer auf den Markt bringe, der nicht funktioniert. Mach ich nicht. Und das ist Unternehmertum, finde ich. Einfach Konsequenz und Konsequenz sein.
Total, du, ich muss jetzt schauen. Ich habe noch ich habe nur einen, so einen richtig uralten, riesengroßen Remova. Müsste ich den mal pimpen lassen, mal gucken, ob man da überhaupt noch was findet, ob man den mal wieder auf Vordermann bringen kann oder ob das...
Geh doch mal im Remova-Shop in München oder ich weiß nicht, gibt es Kitzbühel auch jemanden?
Nee, ich glaube nicht.
Also die haben ja die ganze Händlerstruktur aufgegeben, die haben ja nur noch eigene Läden Remova und verkaufen über die Website halt, aber... Der Herr Morschek hatte das eben eher andersrum zu Beginn. Da war seine Händlerstruktur, das war sein Herzstück und die hat auch sehr, sehr, sehr gepflegt. Und als er gehört hat, dass LVMH die Händler alle kappen möchte, hat er versucht sogar, meine ich, bin mir nicht sicher, dass er die Marke wieder zurückkauft. Irgendwie
Wahnsinn.
Fand er diese Strategie nicht so gut.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Weil mit denen ist er groß geworden, mit seinen Händlern. Ne?
Total. Rupert, wir haben übrigens auch noch eine andere Kategorie, das heißt Musik. Wir haben eine eigene Real Hope Talk Playlist und wir brauchen da immer den Evergreen von den Gästen. Was hauen wir da jetzt rein?
Oh mein Gott, ja, also ich habe wahnsinnig viele, ich bin da sehr, sehr breit aufgestellt, aber
dann darfst du zwei nehmen. Dann darfst du zwei nehmen.
Nee, ich nehme okay. Einen. Ich mag einfach dieses Shine Bright Like a Diamond da von Shine Bright Like a Diamond.
Ja, ich weiß schon. Ich komme jetzt
allerdings. Es gibt so mehrere Interpreten und das ist so, den höre ich einfach echt gerne. Ja. So.
Wir nehmen die Originalversion.
Ja, von wem ist sie?
Ich weiß es, ich überhaupt weiß, keine Ahnung. Dafür gibt es hochbezahlte Spezialisten wie Sabi, die das dann recherchiert.
Rihanna.
Und die das... Rihanna.
Von Rihanna? Ja, verdammt. Shit, das ist peinlich.
Verdammt, aber wir haben uns ja auch Luxus unterhalten, aber wussten wir jetzt gerade nicht.
Ich war sogar Frank Zappa-Fan und so, aber das darf ich auch nicht so laut sagen alles. Oder Nirvana liebe ich auch, oder AC/DC, aber dann auch diese schönen Schmuse-Songs. Ja, also ich bin da echt relativ breit. Oder so ein Pavarotti, wenn er da was trällert, mag ich auch.
Oh Mann, Rupert, es wären noch ganz viele Themen, die wir eigentlich hätten besprechen können. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann mal einen zweiten Podcast nochmal hinterher schieben, weil dann haben wir nochmal das Thema Autos und Reisen und überhaupt, wo Luxus generell hingeht. Und die Masterclass hätten wir auch nochmal reden können. Aber wir können hier eine Sache machen, wenn du möchtest. Wenn der Podcast online geht, hauen wir die Masterclass unten mal rein, dass man die anklicken kann. Und dass man darüber noch ein bisschen mehr Informationen bekommt.
Ja, das ist so ein bisschen entstanden aus der Idee, vielleicht noch ein Satz dazu, aus dieser Remova-Idee. Weißt du, wir haben in Deutschland so geile Marken, so geile Firmen, die geile Produkte haben, aber keine Marke. Und ich wollte eigentlich mit dieser Masterclass irgendwie über die Videos, die ich da habe, 140, einfach so ein bisschen Insight geben, wie denken Luxusmarken und was kann kannst du als Unternehmer, als vielleicht Startup oder so, der ein Luxusprodukt starten will oder ein etabliertes Unternehmen, zweite Generation oder so, die Marke ein bisschen stärken und mehr draus machen. Das war so mein Ansinnen. Bin gespannt, ich habe jetzt gerade gestartet. Ich habe es genau einmal jetzt verkauft an eine junge Dame, die ein Startup hat. Aber das war, wir haben ja wie gesagt erst letzte Woche angefangen. Also, aber ja, spannendes Thema. Ich würde mir wünschen, dass wir da ein bisschen inspirieren können, dass wir da mehr aus dem deutschen Mittelstand rausholen, so international, ähnlich
remote. Wir pushen das gerne hier mit. Wir hauen es unten drunter. Rupert, cool, dass du da warst.
Mein ist so schnell vergangen, Gregor.
Ja, schau mal,
ich hoffe, wir haben irgendwie was Vernünftiges und Unterhaltsames gequatscht, was deine Zuhörer.
Das hoffe ich schon. Auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du, das ist ja auch, wir können ja immer nur, ich sag mal, wir haben ja immer nur eine grobe Stunde. Wir können ja nur an der Oberfläche oft kratzen und so tief. Aber das Gute ist, weißt du, wir vernetzen dich ja auch durch die Sache. Und wenn jemand dann eine Frage hat zum Thema, wie positioniere ich mich, wie funktioniert Luxus, all diese Sachen, wo kriege ich dein Buch? Also auch, wir können auch ganz gerne den, falls du bei Amazon zu haben bist, den Link unten drunter reinpacken. Ja, ja. Und dann schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Und du bleibst jetzt gleich noch kurz dran.
Gregor. Also. Hat mich echt gefreut. Danke, danke.
Sehr gern.
Schön, immer mit dir zu reden, wirklich.
Sehr gut. Also, ciao, ciao.
Ciao.